Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich treffe heute Herrn Walter Lindner, langjähriger Diplomat, besonders bekannt durch seine Diplomatentätigkeit in Indien. Schönen guten Tag, Herr Lindner.
Grüß Herr Westring.
Herr Lindner, Sie gelten sicherlich als einer der ersten eher unkonventionellen Botschafter. Sie haben Ihre Karriere nicht unbedingt auf der Universität oder auf der Diplomatenschule, sondern in der großen, weiten Welt begonnen. Was hat Sie dazu getrieben, in der Weltgeschichte rumzureisen?
Also ich komme aus einer Generation, die in den 70er Jahren groß geworden ist. Für uns war wichtig Rockmusik, der Aufbruch einer ganzen Generation, Anti-Vietnam. Unsere großen Brüder waren die 68er und wir haben einfach einen Lebensstil gesucht, der anders war als der unserer Eltern, wo es ums Häuslebau ging und um Beruf und um Etikette und sich schön anziehen und so weiter. Und wir wollten damit nichts zu tun haben, oder viele meiner Generation. Und ein Teil dieser Sinnsuche praktisch dieser Generation war, den Sinn auch in einer etwas globalisierten Welt zu sehen, nämlich eine Spiritualität, und die strahlte uns entgegen, letztlich aus Indien. Da wir fixiert waren auf Musik von Ravi Shankar und von den Beatles, die dort in den Ashram gingen, aber eben auch von Lektüre von Hermann Hesses Siddhartha. Das waren alles Teile dieser Sozialisierung und dieser Kultur, die wir hatten. Und so dass bei mir schon früh der Wunsch entstand, dann auch jetzt wirklich Butter bei die Fische zu tun und dort auch hinzufahren, wo diese vermeintliche Erleuchtung uns entgegenkommen würde, nämlich nach Indien. Und dann, damals wohnte ich in München, dann fuhr ich dafür, um Geld brauchte ich ja auch. Dann habe ich zuerst Musik studiert, weil viele von uns waren auch Musiker natürlich. Aber wir wollten eben auch die Welt erkunden. Und dann bin ich Taxi gefahren, sehr lange, und auch habe Lastwagen überführt im Mittleren Osten, um eben Geld zu haben. Und dann hatte ich 40.000 Mark mir zusammengespart, in den Geldgürtel gepackt und fuhr los nach Indien und war ein halbes Jahr unterwegs, bis ich hinkam, über Land natürlich. Afghanistan war noch ein König und in Iran war noch der Schah. Das war also, das Reisen war möglich. Es war so ein Window, das nur bis zur Revolution in Iran offen war, bis 79. Also praktisch von 73 ging dieser, wie man nannte, Hippie Trail bis 79 und dann war Schluss, weil dann kamen die Talibans in Afghanistan und dann kamen vor allem die Mullahs im Iran. Und dann fuhr ich eben da los und habe zuerst mal ein halbes Jahr Richtung Indien und dann fuhr ich weiter, weil ich dachte, jetzt schauen wir den Rest der Welt auch an, und war 4 Jahre unterwegs und kam nach 4 Jahren zurück. Einmal eine Weltumrundung, und wenn man dann zurückkommt und schlägt dann auf in München 1980 und denkt so, jetzt was gehe ich jetzt wieder zurück ins Konservatorium, mache ich weiter Taxifahrer oder mache ich überhaupt keinen Beruf, wäre Englischlehrer und verdinge mich da so.
Beleidigen Sie die Englischlehrer nicht. Das ist überhaupt kein Beruf.
No, aber ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich so ein paar Monate Englisch unterrichte und dann wieder reise. Und dann wieder so. Also dieses festgezurrte Berufsdasein war. Aber ich habe gedacht, okay, nein, jetzt musst du dich an den Boden nageln, erstmal für ein paar Jahre und erstmal was sozusagen Brot- und Butterberuf erlernen und möglichst einen, mit dem du was machen kannst, indem du reist, indem du. Make the world a better place. Weil ich habe so viel Elend auch gesehen und gedacht, ich möchte da, gibt so viel zu tun draußen. Und wenn man nicht weiß, was man studiert, dann studiert man Jura. Und dann habe ich eben Jura studiert und habe aber nie gedacht, dass ich Diplomat werden würde. Das war mal alles, was ich so kannte an Botschaften und so weiter, war nicht mein Ding. Ich
dachte, aber so als Jurist, dich jetzt auf den diplomatischen Dienst zu bewerben, wie kam das zustande?
Ja, weil ich habe dann von Anfang an schon gedacht, wäre ich jetzt Familienrechtler oder wäre ich bayerischer Verwaltungsrechtler, beschäftige mich mit bayerischem Wasser- und Wegerecht und Bauwich-Vorschriften. Und gedacht, na. Und habe dann als Wahlfach vor allem internationales Recht genommen. Aber man muss ja alles machen in Bayern. Aber das, und dieses internationale Recht hat mich dann dazu geführt, dass einer dieser Professoren dort gleichzeitig auch im Auswärtigen Amt unterrichtete für die jungen Attachés, denen Völkerrecht beibrachte. Und der hat mir gesagt, also bei dem, was Sie da alles gemacht haben und so, wollen Sie nicht mal bewerben im Auswärtigen Amt. Und ich dachte mir, ich hatte lange Haare und dachte mir, mit meiner Vitae und so wollen die bestimmt nicht mich, sondern nehmen da jemand, der mehr nach Diplomat aussieht. Aber warum auch immer haben Sie mich genommen? Ob als Feigenblatt oder weil Sie sagten, der kann was und so, ich weiß es nicht, aber wurde genommen und ich habe es keine Minute bereut.
Wie muss man sich denn so eine Diplomatenschule vorstellen? Also ich denke ja gerade so dran, die meisten sind ja eher so, wie Sie die beschrieben haben. Das ist ja geradezu auch ein Stereotyp. Und Sie sind dann reingekommen mit der langen Mähne. Was haben die da gesagt? Waren Sie da so jemand, der wurde gemieden oder?
Nein, ich meine, man ist sozusagen, ist wie bei einer Diskothek, ne? Da, solange Sie nicht reinkommen, ärgern Sie sich über diese Türsteher, diese Bouncers, sozusagen, furchtbar, wie dass diese Kerle da stehen. Aber sobald man mal drin ist, sagt man, Gott sei Dank gibt's Bouncers. Weil man dann sagt, okay, ist ein closed shop, dass nicht Hinz und Kunst kommt, sondern dass da irgendwie so eine Riegel vorgeschoben. Also deswegen, man ist dann, das war damals Bonn natürlich, in Bonn-Ippendorf, die Diplomatenschule. Man fühlt sich schon irgendwie als was Besonderes, weil man diese Prüfung bestanden hat und beschäftigt sich mit globalen Themen. Das war gerade, als die Mauer am Fallen war und dann sozusagen, welche Währung wird da eingesetzt? Was ist mit den 2+4 Gesprächen mit Genscher? Also man fühlte sich sozusagen so halb auf dem Weltparkett schon und so. Das war schon gut und das hat auch die Leute ein bisschen zusammengeschweißt. Und da war noch nicht dieser Konkurrenzkampf, den es dann später gibt in der Hierarchie und so weiter. Aber es war schon alles sehr protokollarisch und sehr, wie soll ich sagen, wie man sich das Diplomatendasein so vorstellt. Das war auch damals, vor 35 Jahren, sehr männlich dominiert. Heute sind es viel mehr Frauen, aber damals waren es 10% oder so. Männlich und sehr konservativ und also gab es schon vieles, was mich da gestört hatte, aber ich habe gedacht, sobald man dann im Ausland ist, ist es ja besser, weil dann haben sie mit dem Gastland zu tun und so weiter. Und ich habe auch immer gedacht, okay, jetzt sind wir Teil des Auswärtigen Amtes, wenn ich mal Positionen besetze, die dazu beitragen können, dass wir das besser machen und offener machen und eine andere Diplomatie herstellen, dann mache ich das auch. Und ich habe Gott sei Dank Jobs gehabt, wo ich da mitmischen konnte.
Also Sie haben vorhin schon gesagt, make the world a better place. Wo ist Ihnen das denn gelungen? Also in welcher Form? Also welchen Einfluss haben Sie denn wirklich als Botschafter, wo Sie nachher sagen können, da habe ich wirklich Einfluss gehabt und da habe ich was gemacht?
Also das hängt gar nicht so sehr nur vom Botschafter absolut. Also können Sie nicht nur bloß als Botschafter machen. Selbst wenn Sie mein erster Posten war Pressereferent in Ankara. Und da war gerade der erste Irakkrieg, wo irakische Flüchtlinge geflohen sind und in die Türkei reingeflohen sind. Das heißt, gab so eine Luftbrücke, die da der Genscher organisiert hatte. Und da war das Thema humanitäre Hilfe wichtig. Da gab es 400.000 Flüchtlinge und da konnten wir als Deutschland viel humanitäre Hilfe leisten. Und ich konnte Türkisch, deswegen wurde ich da hingeschickt und konnte dort vor Ort Sachen kaufen, dann dort ausliefern. Und also da können Sie mit den eigenen Augen sehen, was sie Gutes tun und Richtiges tun. Deutsches Steuergeld kauft humanitäre Hilfe. Wir als Botschaftsvertreter bringen die dorthin, wo es hingehört und sehen die strahlenden Gesichter der Leute, die bekommen. Also das ist sozusagen ein Beispiel. Und dann natürlich, wenn sie höher rücken, werden die Erfolge abstrakter, weil dann, wenn sie so in der UNO sind und freuen sich darüber, dass sie eine Resolution mit eingebracht haben und 45 Miteinbringer haben und nicht 47 und so weiter oder 46. Das ist dann alles eher abstrakt. Das hat natürlich seinen Erfolg in gewissen Reputation, aber da wird es dann schon schwieriger. Und dann später als Botschafter hängt es ganz davon ab, ob sie praktisch in der Botschaft bleiben und dort eben diese abstrakten Geschichten mehr machen, sich meistens mit den Expats treffen und so weiter, oder ob sie rausgehen. Mit den Bevölkerungen sprechen, denen mit Sympathie zeigen, da ist Deutschland, tut was für euch und interessiert sich für euch und behandelt euch nicht von oben herab. Also das sind dann einfach Begegnungen, die sie haben mit Gruppen, mit Studenten. Ich bin oft in die Universitäten gegangen, in Audimaxe und habe vor 1000 Leuten mit denen diskutiert und gesagt, was wollt ihr, wie wollt ihr machen. Das heißt, dann sehen sie auch Vertreter des Westens, die auf sie zugehen, auch zuhören, und können ein bisschen das Weltbild auch von denen werden. Also da gibt es 1 Million Sachen, die man machen kann, aber es hängt von einem selbst ab. Man kann das sehr bürokratisch machen und dann Akten verwalten oder man kann wirklich gucken, was kann in jedem Land in der Situation gemacht werden, um to make the world a better place. Und ich habe immer das versucht zu machen.
Also Sie haben ja, Ihre Vorliebe für Indien habe ich schon angesprochen, da gehen wir gleich noch drauf ein, aber dann haben Sie einen kleinen Exkurs gemacht. Sie wurden dann Bundesbeauftragter für Ebola. Mhm. Und waren eine Zeit lang in Afrika. War das ein Segen oder war das erstmal primär gefährlich, dahin zu gehen?
Also es war super gefährlich. Ich war damals in Venezuela, als dann der Frank-Walter Steinmeier anrief und neben der Kanzlerin stand. Die waren im Kabinett und haben gesagt, wir brauchen jemanden, der glaubhaft für die Bevölkerung, für die Bundesregierung, für die Bevölkerung eintritt für eine koordinierte Ebola-Politik. Weil das war damals wirklich gefährlich, weil man dachte, jetzt da ist, anders als bei Covid gab es bei Ebola keinerlei Gegenmittel. Das heißt, sie haben sich angesteckt, und zwar durch Schweiß, Türgriff und so weiter, und fingen nach 3 Tagen an zu bluten und bluteten innerhalb von einem Tag aus. Das heißt, da war keine Chance, konnte man, also das heißt, es war riskant und deswegen, und da hatten wir natürlich Angst, dass das nach Europa kommt, über London und Paris und Brüssel und so weiter. Und da brauchte die Regierung so einen, der sich da mit Afrika gut auskannte und der auch, ich habe auch früher Leiter des Krisenstabes gewesen, der also bei Krisen nicht gleich umkippt. Und dann habe ich es angenommen und fuhr gleich 2 Tage später nach Sierra Leone und nach Guinea und nach Monrovia. Und dort waren auf der Straße die Leute gelegen und war nur Médecins Sans Frontières. Und die Leute starben auf den Straßen und ich musste mir erstmal ein Bild verschaffen. Wie schrecklich sieht's aus hier und musste aufpassen, dass ich mich selbst anstecke. Musste aber sehen, was an Bedarf gibt's denn? Ist denn Sauerstoff? Gibt's Impfstoffe? Gibt's Zelte? Was kann man tun? Und dieses sich ein Bild verschaffen war schon sehr, sehr riskant, weil man konnte sich jede Sekunde anstecken und dann wäre es zu Ende gewesen. Dann fuhr ich zurück und dann wollte die Kanzlerin immer, die hat mich immer sehen wollen, als ich zurückkam. Auch weil sie Naturwissenschaftlerin ist, glaube ich, hat immer gesagt, kommen Sie gleich zu mir. Und habe ihr ein paar Leibhaftige immer geschildert, was ich da dort vernommen habe, was man tun kann. Und da hat sie dann kalibriert die Hilfe, die deutsche Hilfe für die Ebola-Länder. Das heißt, dann ich sagte, das brauchen wir. Und sagte, okay, was kann man machen dazu? Und so konnte man sagen, also das war vieles, was man tun konnte.
Und was waren jetzt die Hilfsmittel? Waren das primär dann medizinische Hilfsmittel? Weil eine Impfung gab es ja nicht, gibt es ja, glaube ich, bis heute.
Es waren Zelte, es waren Unterstützung von Médecins Sans Frontières und dann vor allem der Aufbau einer Luftbrücke durch die Bundeswehr. Weil was dort fehlte, ist, was die UNO nicht hatte, ist Transportflugzeuge. Und dann hatten wir mit der Bundeswehr ein Zentrallager aufgebaut, also erstmal ein Bundeswehrkrankenhaus sozusagen das etablieren, um dann Leute zu behandeln. Aber auch eine Luftbrücke und die war dann in Ghana und in Senegal und die flog dann praktisch quer rüber. Da unternahmen andere die Transporte praktisch von Europa nach Senegal oder nach Ghana und über diese Länder zu fliegen, da gab es keine Fluggesellschaft und dann hat die Bundeswehr diese Luftbrücke gemacht und die hat da unzählige Leben gerettet durch diese Luftbrücke. Und mit dieser Luftbrücke kamen Medizin, Feldlazarette und solche Geschichten. Das heißt, um auf das Thema zurückzukommen, kann man was tun, to make a world a better place? In so Krisen kommt es darauf an, dass sie schnell reagieren, dass sie mutig reagieren und dass sie schnell Entscheidungen herbeiführen. Und das habe ich versucht zu machen.
Und als Kenner von Afrika, Sie waren es ja vorher schon, bevor Sie dann Ebola-Beauftragter wurden, sind Sie dann schlussendlich auch als Botschafter nach Südafrika gekommen. Dann passiert aber was, dass sie auch relativ schnell da wieder weggeholt wurden. Wie ging das denn vor sich?
Ja, dann ich ging nach Südafrika und war natürlich froh, weil das ist ein toller Posten, viel zu tun und schön und so weiter. Und eines Abends ruft mich zeitversetzt um 9 Uhr abends an Sigmar Gabriel, der auf dem Weg war, gerade nach Hause zu fahren, nach Goslar. Und er sagte, ich kannte den schon seit 20 Jahren, seit ich Botschafter in Kenia war, wo er noch Umweltminister war und deswegen immer nach Kenia fuhr. Da erkannten wir uns und haben wir immer in Kontakt gehalten und er ruft da an und sagt, ja, gestern ist der Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident ernannt worden und hat mich und die Partei sozusagen, ihn als Parteivorsitzenden, da konnte er den Zugriff sozusagen aufs Außenministerium nehmen. Also wurde er Außenminister und sagte, ich hätte gerne einen Staatssekretär und habe dabei an dich gedacht, könntest du das machen für mich? Und dann ist natürlich eine Ehre, die kann man nicht ausschlagen, aber ich habe trotzdem Bedenkzeit erbeten, habe dann zurückgerufen und gesagt, ja, mach das und so, aber ich würde gerne das ein paar Jahre machen, aber danach, als letzten Posten vor der Pensionierung, würde ich gerne nach Indien gehen. Und sagte, ja, natürlich, mach das, und Hauptsache, du wirst jetzt mal Staatssekretär. Und dann wurde er zwar nach einem Jahr als Außenminister da von der Partei abgesetzt, und dann kam es Heiko Maas, aber der hat dann an das Versprechen sich gehalten, und so kam es, dass ich dann 2,5 Jahre Staatssekretär war und danach meinen letzten Posten antrat und dann 3,5 Jahre nach Indien ging.
Also diese Faszination Indien, bevor Sie richtig Student waren, bis dann sozusagen den letzten großen Posten. Also diese Faszination haben Sie ja schon beschrieben, wo die herkommt. Was haben Sie denn, das ist natürlich irgendwo eine Frage, das ist immer schwierig, alles auf ein Ereignis zu reduzieren oder auf einen Umstand, aber was war für Sie das besonders Faszinierende? Was haben Sie da gelernt? Welche tollen Erfahrungen hatten Sie da? Was würden Sie als erstes beschreiben
wollen? In Indien jetzt.
In Indien, genau.
Also wenn ich an Indien denke, an die DNA Indiens, was ist eigentlich Indien? Was hat mich schon vom ersten Mal an bis zum letzten Mal sozusagen so an dieser Mystik fasziniert? Und das war, wenn Sie da in die Stadt gehen, die hieß früher Benares und jetzt heißt sie Varanasi. Das ist die älteste Stadt des Erdballes, die älteste stets besiedelte Stadt des Erdballes. Vor 7000 Jahren, da gab es zwar Ninive gerade auch schon und Babylon, aber die wurden natürlich dann einiger Zeit zerstört. Aber es war die gleiche Zeit und das ist eben in Varanasi stets beigehalten worden. Das heißt, eine 7000 Jahre alte Kultur. Und dort, das ist eine heilige Stadt, die heiligste Stadt der Inder am Ganges. Wer dort stirbt, geht gleich ein ins Nirvana, also braucht keine Wiedergeburt mehr abwarten. Also fahren viele Leute durch. Das ist letztlich ist es ein Vorzimmer des Sterbens, diese Stadt. Und trotzdem ist es nicht traurig, sondern es ist ein Gewurle, eine Geschäftsmäßigkeit, weil dieses Sterben ein totaler Teil ist des Lebens bei den Indern. Nicht wie bei uns im Krankenhaus, wo man praktisch dann die letzten Wochen dann sozusagen in Sterilität verbringt und man wird zu Gott gebeten oder man geht von dieser Welt, alles aber weg von der Gesellschaft. Dort in Indien sehen sie es, weil die Leute hingehen und verbrennen das. Da gehen sie als Verwandter hin, gehen sie viermal um die Leiche herum, halten den Holzscheit hin und dann wird die Asche ins Wasser gekippt. Wir können bei vielen sagen, Gottes Willen und so weiter, aber es ist eben eine 7000 Jahre alte Kultur, die das so macht. Und wenn sie dort sitzen an diesem Ganges, wie schon Siddhartha, wie schon Buddha, wie andere auch, da kommen ihnen die Lebens... Geht gar nicht anders, als dass sie dann das Leben Revue passieren lassen. Vielleicht als 20-Jähriger noch ein bisschen weniger, als denn als 65-Jähriger. Weil sie sehen, okay, auf was warte ich jetzt noch? Was passiert eigentlich dann? Und sie kommen dann in eine Lebensphilosophie rein, die uns abwägen lässt und die ein Teil unserer Seele ist. Und die ich ehrlich gesagt in Europa vermisse, weil da kein Mensch mehr über den Tod spricht und an solche Sachen denkt. Und das ist irgendwie, das zeigt so dieses, wie durch ein Brennglas, was dieses Indien eigentlich ausmacht, eine Mischung aus Realität und aus Spiritualität, die niemanden unbeteiligt lässt. Wenn Sie heute hinwollen, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht in Varanasi ins Grübeln gerät. Und ich war vielleicht 10-mal dort und jedes Mal kam ich ins Grübeln.
Also man merkt Ihnen die Faszination beim Erzählen ja natürlich an, was das angeht. Sie sind ähnlich fasziniert überhaupt vom Reisen, sind ähnlich fasziniert von der Musik. Uns fehlt jetzt die Zeit, da noch detailliert drauf einzugehen, das holen wir nach. Aber eines, was jetzt das Reisen angeht, das möchte ich natürlich noch wissen. Sie haben, ich glaube, von den 210 Ländern, die es auf der Welt gibt, mindestens 200 schon bereist, zumindest ungefähr. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Reisepässe aufbewahrt.
Also es waren zu viele, ne?
Okay. Aber welches Land fasziniert Sie so sehr, dass Sie sagen, da möchte ich entweder unbedingt nochmal hin oder da war ich noch nie, da möchte ich deshalb unbedingt hin?
Also ich habe seit Jahrzehnten, seit ich als kleiner Junge mal einen Fernsehbericht gesehen hatte, habe ich so einen Traum, eine Insel zu sehen, die eine ganz eigene Kultur hat, die es nur auf dieser Insel gibt. Also die hat nur den Nachteil, dass sie 4000 Kilometer vom nächsten Festland entfernt ist, von jedem Festland. Auf der einen Seite ist Chile, auf der anderen Seite ist Hawaii, auf der anderen Seite ist Neuseeland und im Süden ist es die Antarktis. Und das ist die Osterinsel. Und die wollte ich unbedingt sehen. Und es ist wahnsinnig schwer hinzukommen, aber ich lasse nicht locker, bis ich die nicht gesehen habe.
Das sagt Walter Lindner. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war ganz toll.
Gerne, Herr Wessling.
Und ja, tschüss, bis bald.
Tschüss.